ermöglicht durch Ihre Unterstützung. Vielen Dank.
Dinge tiefer zu durchdenken, ist mühsam, ist anstrengend, Medienkompetenz zu entwickeln. Das sind alles erwachsene Skills. Also eine gesunde Skepsis zu entwickeln, sind erwachsene Skills. Und die zu bypassen und zu sagen, ach komm, geh weg, die schlauesten und klügsten Köpfe wissen sowieso alles, was besser ist, ist natürlich eine Übertragung auf ein Elternteil, das es gut mit einem meint. Und oder die Hoffnung, dass da jemand ist, der es gut mit einem meint. Und allein die Unterstellung, dass das, was die dann entscheiden, schon gut sein wird und man gar nicht sich vorstellen kann, dass die das irgendwie böse meinen, ist schon ein Zeichen für eine elterliche Übertragung.
Personen und Perspektiven. Bastian Barucka vor Ort.
Wunderbar. Also, ich will Herrn Unger noch mal ganz herzlich begrüßen. Wer so etwas das Geschehen verfolgt, der weiß, dass Herr Unger gerade in den letzten Jahren, was so die politische Debatte betrifft, noch recht präsent ist. Einmal durch die ganzen Bücher, die Sie auf dem Zettel, auf dem Einladungsblatt, dem Flyer von heute hier sehen. Ja, sowohl Die Heimat der Wölfe, das ist einer seiner ersten Bücher, als auch durch das Buch Kai, K-A-E, das ist das jüngste Buch, auf das wir heute auch nochmals in einem Schwenk kurz extra draufkommen. Dann sind hier drei andere Bücher genannt, von Verlust der Freiheit, habe ich genug getan, zur Erinnerung an Gunnar Kaiser und das Impfbuch. Aber ich möchte noch zwei weitere ganz wesentliche Bücher nennen, nämlich einmal Die Wiedermutmacher und Die Heldenreise des Bürgers. Eigentlich alle diese Bücher handeln um den Angriff auf die freie Gesellschaft. Herr Unger ist, das ist glaube ich richtig, ist sozusagen die Generation der Babyboomer. Dazu wird er vielleicht nachher noch was sagen. Jahrgang 1963 in Buxtehude geboren. Die längste Zeit seiner Kindheit und Jugend in Neu-Wolfsdorf aufgewachsen. Ja, ich kenne mich noch, bin ein paar Mal durchgefahren. Das ist ja so ein bisschen das Einfallstor fürs alte Land, wenn man aus Hamburg rauslaufen soll. Ja. Ja, so, und wenn ich Ihnen jetzt mal aufzähle, was Herr Unger beruflich alles gemacht hat, dann wissen Sie, was ein Labyrinth ist. Denn er hat einen Weg gegangen mit Kurven, aber nie den Weg verlassen. Also, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ja, hat er zuerst eine Ausbildung als Motorrad- und Mopedschlosser gemacht. Und da war er sehr gut, so gut, dass er schon fast die Werkstatt übernommen hätte. Aber er hat sie dann doch nicht zu Ende gemacht. Dann hat er wohl eine Weile gesucht, was er macht, und ist dann Masseur geworden. Und über den Weg als Masseur ist er noch weiter in den medizinischen Bereich gegangen, hat eine Ausbildung als Therapeut gemacht und hat schließlich eine eigene Praxis gehabt in der Naturheilkunde und hat schließlich auch an der Hochschule als Dozent für Naturmedizin gearbeitet. Und dann, das wird er uns vielleicht nachher erzählen, ist er in die Malerei gegangen. Wahrscheinlich für das Alter schon ziemlich spät und in eine Kunstszene eigentlich, die sich nicht unbedingt, Herr Zorn hat das schon angedeutet, am Mainstream orientiert, sondern sich den eigenen Lebenskrisen bewältigt, versucht zu bewältigen, zu bearbeiten. Auf diesem Gebiet aber hat es zur höchsten Auszeichnung geschafft. 2011 den Lukas-Cranach-Preis erworben und auch in andere Preise bekommen, war als Juror tätig und wie gesagt, hat sich in den letzten Jahren auch als Autor zu ganz aktuellen Themen gewidmet. Also ganz herzlich willkommen.
Ja. Vielen, vielen Dank, lieber Herr Dietz. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Also ich freue mich sehr, hier sein zu können. Ich habe natürlich diese Formate hier alle verfolgt und bin froh, dass es geklappt hat.
Ja.
War eine schöne Aufzählung. Man könnte auch sagen, es war eine Achterbahn. Und ich finde das sehr lieb, dass Sie sagen, den Weg nie verlassen. Das ist sozusagen in der Rückschau eine weise Einordnung. Aber die ersten 20 Jahre nach meiner Schulzeit waren da schon eine ziemliche Achterbahn. Und man könnte auch sagen, oder meine Familie oder Kernfamilie hätte wohl eher gesagt, ich war ziemlich desorientiert. So richtig Tritt gefunden habe ich erst nach meiner Lebenskrise mit 40, also sehr spät. Und dann, im Nachhinein kann man sagen, haben sich die Dinge, die sich in den ersten Jahren als ziemliche Achterbahn angefühlt haben, eingeordnet. Nochmal zur Malerei. Ich habe nicht sehr spät angefangen zu malen, sondern ich habe schon immer gemalt. Also ich bin auf einem Hof aufgewachsen mit einem frommen Kirchenmaler. Mein Onkel war Kirchenmaler, hat fürs katholische Bibelwerk Bücher gestaltet, Kinderbücher, Kinderbibeln. Und ich bin als Kind schon immer im Atelier rumgelaufen. So war die Malerei eigentlich schon immer ein Medium, das ich sehr gut kannte. Und ich habe auch schon immer gemalt, ich habe es nur nicht zu meinem Hauptberuf gemacht. Das kam erst sehr spät, nämlich nach meiner Krise und dann mit 40, als ich nach Berlin ging und dann sozusagen nochmal mich ganz neu erfunden habe als Künstler. Und in der Arbeit als Künstler habe ich dann gemerkt, wie romantisch mein Kunstverständnis eigentlich war. Das, was wir eben in der wunderbaren Andacht gehört haben, ist eine tolle Einordnung gewesen. Man könnte sagen, kurz gesagt, bearbeite ich meine Ängste in der Malerei. Das ist eine selbstkonfrontative Kunst. Und mit diesem Selbstverständnis bin ich auch nach Berlin gegangen und habe dann in der intellektuellen Kunstszene festgestellt, dass das sehr gestrig und sehr romantisch war. Und mein erstes Buch, so bin ich überhaupt zum Schreiben gekommen, behandelte die Frage, wie man mit einem romantischen, klassischen Kunstverständnis überhaupt in die moderne Kunstszene einsteigen kann, die damals, vor über 20 Jahren, sehr intellektuell war und von Konzeptkunst beherrscht war. Und es war eine Kritik am Kunstsystem, aber es war auch schon eine Gesellschaftskritik. Und daraus sind dann die ganzen Bücher entstanden, die Sie eben aufgezählt haben.
Erstmal vielen Dank für den Einstieg. Ich will gleich noch mal auf die Malerei kommen. Aber ich will noch mal einen Satz sagen, den fand ich so schön. Den haben Sie in einem Interview gesagt und sozusagen damit Ihr gesamtes Wirken vermutlich als Maler und als Autor umschrieben. Nämlich ein Zitat von Tolstoi. Jeder denkt daran, die Welt zu verändern. Niemand denkt daran, sich selbst zu verändern. Als mir mein Kollege Herr Zorn das Bild schickte, womit er die Andacht für heute halten wollte, hatte ich gerade zu demselben Zeitpunkt in Ihrem Buch Die Heimat der Wölfe das Kapitel gelesen über Ihren Vater. Über Ihren Vater, wo er, ich glaube, als Sechsjähriger während des Krieges, ich glaube in Bayern, irgendwo auf dem Land ist, und aus den Nachrichten hört, dass auf Hamburg Bombenangriffe erfolgen und die Stadt schwerst zerstört wird. Insofern hat mich das Bild, also ich muss sagen, im Zusammenhang mit der Geschichte Ihres Vaters sehr getroffen. Das ist eigentlich, was ich jetzt so beschrieben habe, ich glaube, Ihr großes Thema. Das Thema der transgenerationalen Kriegstrauma-Bewältigung. Darüber ist ja wesentlich auch dieses Buch entstanden. Da bitte ich Sie, dass Sie uns mal etwas einführen.
Ja, ich war natürlich immer auf der Suche nach meiner eigenen Dysfunktionalität und mangelnden Anpassung in Bezug auf die Gesellschaft und habe das lange Jahre, deswegen bin ich auch überhaupt Therapeut geworden, und ich habe das lange Jahre auf einen individualpsychologischen Umstand in meiner Kernfamilie zurückgeführt, die sich auch durch eine Suchtproblematik ausgezeichnet hat. Mein Vater war Koch Und er hat sich später zum Alkoholiker entwickelt. Und er war aber auch, heute würde man sagen, prozesshaft süchtig, indem er sich intensiv Hobbys gewidmet hat, in denen er abgetaucht ist. Er war Brieftaubenzüchter und hat fast seine gesamte Freizeit nur am Taubenschlag verbracht. Und in diesem individualpsychologischen Setting der Eltern, wie die Eltern eben waren, nämlich nicht sehr zugewandt, habe ich immer die Lösung gesucht für das Problem, das ich hatte, meine Schwester hatte, aber auch im Buch beschreibe ich ja meine assoziierten weiteren Geschwister, mein Cousin, meine Cousine, die alle auf einem Hof aufwuchsen und die alle Anpassungsschwierigkeiten hatten. Und erst sehr spät wurde ich fündig bei einer weiteren Dimension, nämlich beim transgenerationalen Kriegstrauma. Ich wurde eingeladen, an einem Dokumentarfilm mitzumachen beim NDR von Andreas Fischer, der sich erstmalig im deutschen Fernsehen damit beschäftigte, dass die Kriegskindgeneration gewürdigt wurde. Also meine Mutter und mein Vater, die beide schwere Kriegsschicksale erlitten hatten. Meine Mutter mit Flucht aus dem Osten, mein Vater mit Bombardierung Hamburgs. Und Andreas Fischer war ein Pionier, indem er eine Doppelfolge produziert hat, in der er einmal das Schicksal der Kriegskinder beschrieb und auf der anderen Seite das, wenn man so will, Schicksal der Nachgeborenen, die darunter litten, dass sie emotional relativ verschlossene Eltern hatten, die oftmals auch eine Suchtproblematik entwickelt hatten. Und mit der Teilnahme an diesem Film habe ich mich erstmalig wirklich tief mit dem Thema Transtrauma beschäftigt und die kollektive Dimension entdeckt. Und gleichzeitig hat es natürlich auch den Frieden unserer Familie massiv gesprengt, weil meine Eltern bzw. mein Vater natürlich überhaupt nicht begeistert davon war, dass ich an diesem Film mitgewirkt habe.
Wir haben vorhin, habe ich ja schon den Begriff der Babyboomer genannt, oder ein anderer Begriff wäre die Kriegsenkel. Was zeichnet die nun aus?
Also Kriegsenkel ist ein bisschen irreführender Begriff, weil sich das wiederum ja auf die ältere Generation, also sozusagen auf meine Oma und Opa bezieht, die im Krieg ja schon erwachsen waren. Kriegskinder bezeichnet die Generation meiner Eltern, die eben Kinder im Krieg waren und Bombardierung und Vertreibung erleben mussten. Und die Kriegsenkel bezeichnet meine Generation, die Babyboomer, die von diesen Eltern erzogen wurden. Und oftmals sind diese Kinder eben, erzeichnen sich durch ein ganz bestimmtes Psychogramm aus, das, wenn man es einmal verstanden hat, mit einer tiefen Selbstinfragestellung zu tun hat und tiefen Verunsicherung, die man aber ganz schwer adressieren kann. Man spricht von einem Entwicklungstrauma. Am Anfang hat man immer gesagt, die Kriegsenkel sind traumatisiert worden. Und das war schon der erste große Knall innerhalb der betroffenen Generation und der nachgeborenen Generation, die auf dem Thema Trauma sich brüskiert gefühlt haben. Weil die hatten ein wirkliches Trauma. Bombardierung Hamburgs, Geschichte von meinem Vater, der teilweise nicht in die Bunker kam und draußen vor den Bunkertüren warten musste. Und meine Mutter, die auf dem Pferdewagen bei minus 5 Grad geflohen ist aus dem Osten und jederzeit dachte, sie würde sterben. Das sind echte Traumata. Jetzt kam plötzlich 20 Jahre später die Kindergeneration, hebt den Finger und sagt, ja, wir sind irgendwie auch traumatisiert worden, und zwar von euch, weil ihr emotional so blockiert wart. Das ist natürlich ein schrecklicher Zustand und auch eine schreckliche Anklage, die man so auch nicht stehen lassen kann. Und insofern muss man diese Begrifflichkeit erstmal trennen zwischen Trauma und Entwicklungstrauma. Ich erinnere noch die Pressekonferenz beim NDR, wo beide Generationen nebeneinander saßen und Frau Abendschön als betroffene Generation neben mir saß und mit der Hand in meinen Arm griff und mir immer in den Arm kniff und sagte, damit auch Leute wie Sie das mal verstehen, was ein wirkliches Trauma ist
und im Grunde genommen dann erzählte, was sie als Erlebnisgeneration bei der Bombardierung Hamburgs erlebt hatte, im Feuersturm, dass ihre Strumpfhose mit ihren Beinen verschmolz und so weiter. Also absolut schrecklich. Und dabei kniff sie mir immer in den Arm, als wollte sie sagen, du hast überhaupt nichts erlebt, du kannst überhaupt nicht mitreden, dir ist immer gut gegangen und was redet eure Generation überhaupt von einem Trauma? Und das aufzulösen und zu erklären, dass dieses lavierte, chronische Entwicklungstrauma durch emotional verschlossene Eltern einen auch mindestens irritieren kann und es einem schwer macht, ins Leben zu greifen, ist viel komplexer und schwerer zu vermitteln, wenn man es direkt mit dem betroffenen Trauma gegenüberstellt. Und das ist auch verständlich. Es ist absolut verständlich, dass sich die betroffene Generation gegen diesen Vorwurf wehrt. Um das aufzuklären und auch auseinanderzuhalten, habe ich dann ja auch einige Bücher gebraucht, die sich letzten Endes dann mit dem roten Faden um dieses Thema drehen und die letzten Endes das Thema der Übersteuerung meiner Generation auf der politischen Ebene behandelt. Also Willkommenskultur, Klimawende etc.
Sie deuten schon gerade an, wie wirkt sich das dann auf? Wie wirkt sich, was sind davon die politischen Folgen? Das ist jetzt ein schon großer Sprung.
Ja, es gibt inzwischen eine Menge gute Literatur, unter anderem auch aus meinem Verlag, die sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt haben. Also mein Verleger hat sich sehr in das Thema auch eingestiegen, Film, Kriegsenkel und Transtrauma. Und hat einige Standardwerke dazu verlegt. Einige davon sind von mir, andere sind Herausgeberbücher und Gemeinschaftsarbeiten. Und es ist halt so, dass man eigentlich die Kriegsenkel-Literatur in zwei Bereiche trennen muss. Die erste beschäftigte sich überhaupt mit dem Anerkenntnis, dass es eine Generation gibt, die kollektiv, ich will jetzt eben nicht traumatisiert sagen, sondern wenn ich meine Generation meine, dann könnte man sagen, kollektiv verunsichert wurde. Kollektiv verunsichert durch emotional blockierte Eltern. Diese Erstliteratur beschäftigt sich also mit einem Defizit, das meine Generation hat. Also Verunsicherung, oftmals unstetes Berufsleben, verlängertes Studium, Schwierigkeiten bei der Partnerwahl, oftmals Kinderlosigkeit, Selbstinfragestellung. Das heißt, alles, was meine Generation oft erlebt hat, wurde in diesen Büchern systematisch von Therapeuten aufgearbeitet und erklärt. Also es stand das Defizit im Vordergrund. Dann gab es das Jahr 2015 und Sie alle wissen, was 2015 passiert ist. Es war die Merkel'sche Willkommenskultur. Und es gab plötzlich immer mehr Bücher, die sich mit dem Thema Transtrauma beschäftigten, die einen ganz schnellen Reframe der Babyboomer skizzierte. Nämlich plötzlich waren die Babyboomer die Generation mit dem großen Herzen, mit der besonderen Empathie, die Träger der Willkommenskultur, die Träger der offenen Herzen und der Teddys, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Und dieser Reframe zwischen der betroffenen Generation, die eigentlich mit sich selbst im Hadern liegt, und der Generation, die besondere Skills entwickelt hat und eine besondere Empathie, gerade dadurch, dass die Eltern empathielos waren, haben sie sich besonders empathisch entwickelt und waren auf einmal Träger der Willkommenskultur. Das konnte man im Subtext immer mehr Kriegsenkelbücher lesen. Und dieser Wechsel ging mir persönlich zu schnell. Da habe ich gesagt, wenn das so ist oder so wäre, dann müsste ja eine große Aufarbeitung des persönlichen Traumas stattgefunden haben, den ich aber nicht erkennen konnte. Und mir als Therapeut erschien es eher so, dass es ein segensreicher Bypass war, einer Überkompensation, letzten Endes ein narzisstischer Spin, in dem man sich darin gefiel, als Wiedergutmacher sich mit großem Herzen zu präsentieren, weil es eigentlich ein Bypass war, die eigene Verunsicherung und die eigene Scham zu überdecken. Und diesen Gedanken bin ich nachgegangen in meiner Trilogie und habe das nicht nur dann auf die Willkommenskultur untersucht, sondern auch auf alle weiteren großen Agenden, die als Angela Merkel hätte gesagt, alternativlos oder total gut oder da gibt es gar keinen Vertun. Das ist eben das Richtige. Also, Sie kennen die alle. Ausstieg aus der Kernkraft, Energiewende, damals noch die Bankenkrise, Unterstützung Griechenlands, die Klimakrise, später dann massiv in Corona und danach in der Ukraine-Krise. Also wo sozusagen immer ganz dichotome Narrative da im Raum stehen, die als absolut richtig gelten und die nicht hinterfragt werden dürfen und die diese Generation eigentlich auch alle ziemlich klaglos mitgemacht hat.
Ich will es nochmal, damit das nochmal deutlicher wird, sagen, also 2015 markiert jetzt nicht nur für Sie die Willkommenskultur, die da uns vorgeführt wurde oder praktiziert wurde, sondern eine Änderung im Politikstil.
Ja, also für mich hat das Jahr 2015 zwei ganz entscheidende Aspekte gehabt. Nämlich genau das, was Sie sagen, die Änderung im Politikstil, der wurde meiner Meinung nach schwarzpädagogisch, hypermoralisch durch Angela Merkel. Und es fand eine Übertragung statt, eine kollektive Übertragung auf Mutti, die es wissen muss und die in ihren Ansprachen schwarzpädagogisch argumentiert hat. Also ich erinnere Sätze, wo sie gesagt hat, wenn wir jetzt uns weigern, ein freundliches Gesicht zu zeigen, dann ist das nicht mehr mein Land und so. Das sind, oder wie sie die Art und Weise, wie sie die Wahl in Thüringen abmoderiert hat und so weiter. Das waren sehr mütterliche, schwarzpädagogische, übergriffige Top-Down-Floskeln, die aber von einer großen Mehrheit gutiert wurden. Es kam eben nicht zu einem Aufschrei, wo man gesagt hat, wir sind erwachsene Bürger und wir möchten so nicht angesprochen werden, sondern im Gegenteil, es wurde eher gutiert, so angesprochen zu werden. Das ist mir aufgefallen, dass dieser moralische Politikstil mit Merkel Einzug hielt, aber er war eben nicht nur moralisch, sondern er war paternalistisch und von oben herab und das wurde gutiert. Das Zweite, was mir 2015 aufgefallen war, persönlich, und das war ein Schock, ich bin westsozialisiert, habe in Hamburg gelebt und ich habe wirklich als Wessi immer geglaubt, wir leben in einer Gesellschaft, in der man sich über die Massenmedien ein ziemlich gutes Bild über die Wirklichkeit machen kann. Das habe ich wirklich geglaubt. Und etablierte Medien oder die Tagesschau habe ich, wie die meisten Wessis, als wirklich seriös gehalten. Und während der zwei Jahre, 2015, 2016, habe ich einen intensiven Abgleich vorgenommen zwischen den Massenmedien und der Tagesschau und YouTube und den Videos, die man da nun mal damals schon jeder ein Handy hatte, auf den Handys sehen konnte. Und das waren vollkommen zwei Welten. Es waren absolut zwei Welten. In der Tagesschau sah man die klassische Flüchtlingsfamilie mit den Kindern, die am Bahnhof sitzen und Suppe löffeln und wo man denkt, das ist ein Segen, dass die jetzt hier sind und dem Krieg entkommen sind. Und in den freien Medien sah man in Österreich junge Männer mit gegelten Haaren in Sportkleidung, die siegesgewiss zu Tausenden über die Grenze kamen und sehr martialisch über die Grenze stiegen. Und man kann davon halten, was man will, aber der Abgleich dieser unterschiedlichen Erzählweise hat sozusagen nachhaltig den Glauben in die etablierten Medien erschüttert. Und wenn man dieses Türchen erstmal aufmacht und das natürlich dann auch über die Jahre eine gewisse Medienkompetenz entwickelt, dann entdeckt man das natürlich auch bei anderen Themen.
Ich würde darauf gleich nochmal zu sprechen kommen. Ich würde nur nochmal zurückfragen an den Punkt mit den Traumata, der Übertragung der Traumata. Und wurde da eigentlich in unverantwortlicher Weise einen Schuldbegriff benutzt und auf die Bevölkerung übertragen?
Ja, das ist natürlich jetzt ein politischer Aspekt, der unglaublich komplex ist, weil man nämlich letzten Endes natürlich über ein bestimmtes Narrativ die Kollektivschuldthese nicht nur letzten Endes im Subtext immer gelehrt hat, sondern man hat sie auch wirklich implementiert in den Köpfen. Man hat etwas sehr Böses gemacht, indem man, wo sich alle Therapeuten und aber auch alle Vordenker einig sind, und vor allen Dingen, ich zitiere da immer in meinen Büchern auch zwei jüdische Vordenker und Analytiker, nämlich Viktor E. Frankl und Simon Rosenthal, die beide im KZ waren.
Wiesenthal, natürlich.
Die beide im KZ waren und die immer darauf hingewiesen haben, dass diese Verbrechen individualschuldmäßig aufgeklärt werden müssen oder eben in der Clique, die diese Verbrechen veranstaltet hat. Und dass man eigentlich, Viktor Frankl hat das super klar ausgedrückt, das Geschäft der Nazis betreibt, wenn man ein gesamtes Volk für schlecht oder schuldig erklärt, weil man damit ja pauschal eine gesamte ethnische Gruppe unter Generalverdacht stellt oder für unwert erklärt. Das war die Argumentation der Nazis. Und dieses Geschäft darf man nicht übernehmen, sagt ein Analytiker, der 4 Jahre im KZ war. Es gab aber gegen Ende des Krieges Agenden, letzten Endes diese Spur zu verfolgen und die Deutschen pauschal, man hat lange Zeit auch im Krieg auch von englischer Seite immer zwischen Nazis und den Deutschen unterschieden. Und gegen Ende des Krieges hat man damit aufgehört und hat pauschal von den Deutschen als Nazis gesprochen. Und dieses Wording wurde ziemlich lange beibehalten oder es wurde eigentlich durchgängig beibehalten, sodass die Deutschen pauschal als Tätervolk galten. Das war der Grund, wenn man das internalisiert und auch annimmt, wenn man diesen Kollektivschuldgedanken wirklich internalisiert und annimmt. Und das war das, wo Viktor Frankl als Analytiker so vorgewarnt hat. Dann ist man ja der Schuldige und dann kann man das eigene Trauma nicht anerkennen und auch nicht aufarbeiten. Denn wie sollte man, wenn man selber schuldig ist, sich mit der eigenen Verletzung auseinanderzusetzen? Die hat man dann ja verdient. Und die Gefahr, die da drin liegt, dass man selber verletzt wurde durch den Angstraum, den eine Kriegsgesellschaft nun mal hat, und hinterher aber nicht mehr darüber reden darf und das eigene Trauma nicht aufarbeiten darf, gebiert sozusagen einen Rückschlag, der die Menschen später narzisstisch werden lässt oder projektiv, wo Schuld auf andere Schuldige abgeleitet wird. Das heißt, es ist ein hochgefährlicher Vorgang, weil nur wenn man die eigene Schuld trennen kann, auch von der eigenen Opfersituation und die wiederum aufarbeiten kann, verheddert man sich nicht in diesem Übertrag. Und darauf hat Viktor Frankl in seinen Schriften hingewiesen und das finde ich auch sehr wesentlich.
Er hat ja, wenn ich mich recht erinnere, in der Rede zum 50. Jahrestag des Anschlusses Österreichs 1988 hat er ja gesagt, dass er eigentlich jedes Volk für holocaustfähig hält.
Genau, es ist das, was er damit sagen wollte, ist, dass wenn bestimmte Bedingungen herrschen, die andere Therapeuten und Denker als Angstraum beschrieben haben oder als im Angstraum entstehende Massenbildung. Man müsste vielleicht erklären, wie Massenbildung funktioniert. Dann ist im Prinzip, wenn die Projektion den Höhepunkt erreicht hat auf Schuldige, natürlich jeglicher Empathiegedanke verloren. Also man hat für die schuldige Gruppe, die man als schuldig ausgemacht hat, keinerlei Gefühl mehr. Die werden dehumanisiert und sind quasi Teufel, die man wegmachen muss. Und das kann in Kambodscha passieren.
Das ist in Russland passiert, das ist in Deutschland passiert, das kann in jeder Nation passieren, die wahnhaft in die Massenbildung hineingerät oder eben in die komplett totalitäre Gesellschaft. Und das ist der Grund, warum Hannah Arendt die totalitäre Gesellschaft so von der despotischen unterschieden hat. Weil Hannah Arendt hat erklärt, dass die despotische Gesellschaft immer noch eine Chance hat, weil da ist ein Despot, der macht irgendwas gegen den Willen des Volkes, aber das Volk hat die Chance, das zu erkennen und sich irgendwie zu wehren, kann Widerstand bilden und so weiter. Während die totalitäre Gesellschaft, die durch die Massenbildung gelaufen ist, komplett von einem Meme überzeugt ist, der absoluten Wahrhaftigkeit und ihre Ableitung der Ängste auf ein Ziel fokussiert hat, das man gemeinschaftlich bekämpft. Und die totalitäre Gesellschaft ist insofern eine geschlossene Gesellschaft, die im Wahn dagegen ankämpft, den Feind im Innern oder Äußeren zu besiegen. Und in dem Moment, wo eine Massenbildung in Gang gekommen ist, besteht eigentlich diese Gefahr auch immer wieder. Und um ganz ehrlich zu sein, die ersten Ansätze, oder ja, Ansätze ist gut, eigentlich war es schon relativ deutlich, haben wir während Corona erlebt.
Ich will nur noch mal, das ist mir beim Lesen Ihrer Bücher aufgefallen. Ich weiß nicht, wir werden ja nachher noch ins Gespräch kommen mit dem Publikum, dass mir, ich glaube, im Ostdeutschland dieses Verständnis des Tätervolkes nicht so ausgeprägt ist, wie das möglicherweise im westsozialisierten Menschen ist.
Das ist mir auch.
Erstmal hat sich ja die DDR offiziell ganz anders verstanden. Und des Weiteren kam ja dazu, glaube ich, dass die Bevölkerung in Ostdeutschland in gewisser Weise mehr oder weniger ja auch schon sozusagen Schuld abgetragen hat, weil sie selber unter einer Diktatur, unter einer anderen Diktatur lebte. Würden Sie das bestätigen, inzwischen auch von den Gesprächen, die Sie inzwischen hatten zu dem Thema?
Ja, also ich würde absolut bestätigen, dass die Westdeutschen viel kontinuierlicher und stringenter mit diesem dieses in Sack und Asche gehen und wir sind schuld und so aufgewachsen sind mit dem Narrativ als die Ostdeutschen. Woran das genau liegt, das wäre wirklich nochmal interessant zu untersuchen. Ich glaube, man hat das ein Stück weit in Ostdeutschland einfach auch externalisiert, indem das Böse ja irgendwie außerhalb war und man gesagt hat, also zumindest die halbwegs sich auch mit dem Regime arrangieren konnten, da waren die Bösen waren ja irgendwie im Außen. Und man hat insgesamt diese Schulderzählung nicht so stringent, weder in der Schule noch in der Literatur so streng verfolgt wie im Westen. Im Westen ist eigentlich diese Schulderzählung und eben auch die Kollektivschuldthese viel breiter aufgesetzt gewesen. Und wenn man jetzt sich anguckt, politisch, wenn meine These stimmt, und man guckt sich politisch die Freiheit im Denken an, die Freiheit bei Corona, wer lässt sich impfen, wer nicht, die Freiheit bei Wahlen. Das heißt, es bilden sich immer mehr Unterschiede ab zwischen Ost und West, die meiner Meinung nach damit zu tun haben. Also es ist ja statistisch absolut greifbar, dass man im Osten eben nicht so medienhörig ist und einen viel breiteren, freiere Auswahl hat bei bestimmten Entscheidungen.
Geht man im Osten mit der Angst anders um?
Ich kann das nur vermuten. Also ich bin ja ein verängstigter Wessi.
Sie sagen ja irgendwann an einer Stelle auch, der Umgang mit der Angst, das, wie mit der Angst umgegangen wird, ist ein Ausdruck, wie reif eine Gesellschaft ist. Wie reif halten Sie unsere Gesellschaft?
Naja, dieser Zusammenhang, der drängt sich natürlich auf. Ich meine, wem kann man am leichtesten Angst machen? Wer hat am meisten Angst? Es sind natürlich Kinder. Und Kinder können eben noch nicht so ganz auseinanderhalten, was ist eingeredet, was ist real und was, Kinder, bevor die Ich-Bildung sozusagen abgeschlossen ist, glauben eben so allerlei.
Und insofern ist der Zusammenhang Angst und Infantilität, der drängt sich natürlich auf. Und ich schreibe jetzt gerade einen Beitrag für ein Herausgeberbuch, wo es genau darum geht, nämlich um den Zusammenhang zwischen Infantilität und Bellizismus. Und ich glaube, da auch nachweisen zu können, dass generell, komme ich nochmal zurück auf die Ansprache Merkels, dieses Abgeben an eine Obrigkeit oder Abgeben an Experten, das, was sozusagen auf der technokratischen Agenda ja steht, zu sagen, die wissen alles viel besser. Oder ich erinnere ein Zitat von Söder, das ich auch in meinem Buch, ich weiß gar nicht mehr in welchem, verwendet habe, wo Söder sagt, die schlauesten und klügsten Köpfe der Welt haben längst entschieden, was richtig ist in Bezug auf die Impfung und die Klimakrise. Und es ist überhaupt nicht schwer. Wir müssen uns da keine eigenen Gedanken machen. Wir müssen nur den schlauesten und klügsten Köpfen folgen. Und diese Bereitschaft, Dinge tiefer zu durchdenken, ist mühsam, ist anstrengend, Medienkompetenz zu entwickeln. Das sind alles erwachsene Skills. Also eine gesunde Skepsis zu entwickeln, sind erwachsene Skills. Und die zu bypassen und zu sagen, ach komm, geh weg, die schlauesten und klügsten Köpfe wissen sowieso alles, was besser ist, ist natürlich eine Übertragung auf ein Elternteil, das es gut mit einem meint. Und oder die Hoffnung, dass da jemand ist, der es gut mit einem meint. Und allein die Unterstellung, dass das, was die dann entscheiden, schon gut sein wird und man gar nicht sich vorstellen kann, dass die das irgendwie böse meinen, ist schon ein Zeichen für eine elterliche Übertragung. Weil dann, wenn man sich vorstellen müsste, das sind Eltern, die es nicht gut mit einem meinen, da ist man schon einen Schritt weiter.
In unserem Gespräch hatten wir jetzt schon Corona genannt, Klima. Das Thema Krieg ist jetzt noch mal dazugekommen. Alles Themen, womit Angst erzeugt wird. Wir bemühen uns ja mehr oder weniger erfolgreich irgendwo um eine Aufarbeitung von der Corona-Zeit. Aber ich frage mal, wie sehen Sie das? Hat es eigentlich Sinn? Kommen eigentlich Argumente? Im Prinzip liegen ja die Zahlen heute schwarz auf weiß auf dem Tisch. Die Protokolle vom RKI sind entschwärzt. Auch da kann man lesen, was abgelaufen ist. Hat es eigentlich noch Sinn? Ich habe manchmal den Eindruck, es ist gänzlich festgefahren und es liegt gar kein Interesse vor. Wie sehen Sie das? Wie erklären Sie sich das?
Also ich glaube, Ihr Eindruck ist richtig.
Und wie erklären Sie sich das?
Ich glaube, dass der Preis, also die, erstens geht es natürlich da um die Frage, was kann man als kognitive Dissonanz, also wenn man den Deckel wirklich hochnehmen würde, das ist so ähnlich wie bei mir 2015 mit der Grenzöffnung, dann etwas in einem weiß, dass man damit eine Tür aufmacht zu einer Erosion von Wirklichkeit, in der man sich vorher eingerichtet hat, die ganz schwer auszuhalten ist. Also sich einzugestehen, die wirkliche Lawine kommt ja mit der Erkenntnis des Vorsatzes. Also wenn man das, was ja noch zugestanden wird zum Thema Corona ist, man wusste es nicht besser, wir sind alle auf Sicht gefahren, heute hat man klug reden und im Grunde genommen, was sollte man denn machen? Das war eine gefährliche Seuche, niemand konnte das wissen und die Impfungen mussten eben total schnell entwickelt werden, aber alle haben es gut gemeint. Das heißt also, letzten Endes war da nichts Böses im Spiel. Das ist nicht haltbar, wenn man sozusagen, sobald man in das Thema weiter einsteigt und auch die RKI-Files, eigentlich alles, was man entdecken kann, zeigt auf etwas und diesen Zeiger kann man dann irgendwann nicht mehr übersehen. Das zeigt nämlich auf den Vorsatz. Also, dass das ganze Ding von Anfang an nicht gestimmt hat und dass das ganze Ding von Anfang an mit einer ganz bewussten Choreografie gearbeitet hat, mit klassischen Fearmongering und mit ganz klassischen Methoden, der Angsterzeugung auf ein Ziel hin, nämlich auf das, was letztlich dann ja auch passiert ist, ja, Milliarden und Milliarden Umsatz mit der Massenimpfung. Und noch nicht mal mit einer guten und schon gar nicht mit einer gesunden und schon eigentlich auch überhaupt nicht mit einer hilfreichen. Das alles ist, wenn man die Tür aufmacht und den Vorsatz erkennt, dass das möglich ist, und zwar global, könnte man andere Themen entdecken. Man könnte die Kriegsentstehung in der Ukraine neu entdecken. Man könnte die Causa dahinter entdecken. Man könnte die Agenda zur Klima, der einzigen Reduzierung der Klimakausa auf CO2 in Frage stellen und so weiter und so fort. Alles zu Recht könnte man entdecken. Damit schießt man sich komplett aus dem Kollektiv. Und ich glaube, wenn die Analytiker recht haben, dass das Unbewusste sehr schlau ist und ohne, dass es bewusst durchdacht wurde, diese Dinge antizipiert werden, dass wenn man diese Türchen aufmacht, wacht man wirklich in einer anderen Welt auf. Deswegen gibt es so viele, die von dieser Matrix-Trilogie sprechen, wo es die blaue und die rote Tablette gibt. Man würde, wenn man das zulässt, wirklich in einer anderen Welt wach werden, in der man erkennen muss, dass die Wirklichkeit, vor allen Dingen die politischen Machtverhältnisse, komplett anders sind. Dass die Demokratie eine komplett andere Machtverteilung hat, als man immer gedacht hat. Dass die Medien längst nicht so objektiv sind, wie man immer geglaubt hat. Mit anderen Worten, man wird in einer ziemlich bösen Welt wach. Und das auszuhalten ist für einen nicht sehr starken Charakter und für eine nicht erwachsene Seele eigentlich unmöglich, sodass man im Vorfeld einem nichts anderes übrig bleibt, als dieses Türchen zuzulassen, den Boten, der da kommt mit neuen Informationen, so wie wir aufklären, hast du dies gelesen, hast du die AKI-Files, hast du dieses oder jenes gelesen, wirklich beschämt, also man beschämt den Boten und sagt, nee, das, du bist ein Schwurbler und das stimmt alles nicht. Und jetzt lass mal was anderes reden. Das Thema ist ja nun auch lange her und was du da immer hast und was ewig kartest du da mit diesem Thema nach und so. Und dann ist das auch beendet. Und wir sehen, dass es genau so läuft. Also die Medien arbeiten nicht auf. Politisch gibt's das auch. Die Leute, die wirklich entscheidend in dieser Krise Schuld auf sich geladen haben, sind in Amt und Würden, werden befördert und gehen frohen Mutes auf die nächste Agenda zu. Und insofern muss ich ehrlich sagen, und Sie haben ja mein Buch auch gelesen, Habe ich genug getan, wo es um die Aufarbeitung der Corona-Krise nochmal im Zusammenhang mit Gunnar Kaiser geht. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich mich genauso wie Gunnar, der ja in seinen letzten Videobeiträgen sich sehr ernüchtert geäußert hat zum Thema Aufklärung. Und ich kann Ihnen da nur recht geben. Ich bin da auch sehr ernüchtert.
Diese schweren Brüche in der Gesellschaft, hat die nach Ihrem Empfinden was auch mit der Säkularisation zu tun?
Naja, auf jeden Fall. Also es ist klar, dass der Weg knallhart, die Urängste, die jeder Mensch hat, Viktor Frankl würde von der unseligen Trias des Menschen sprechen, Schuld, Leid und Tod. Oder Eugen Drewermann hat darüber geschrieben, dass der Mensch in Angst nicht gut sein kann und nicht in Frieden leben kann. Und die Wahrheit ist ja, dass sämtliche Ängste Urängste sind, die sich immer um das Thema der Endlichkeit drehen. Der Mensch ist ein bewusstes Wesen in die Zeit gestellt und er weiß, dass er sterben muss. Und die Trias, Schmerz, Verlust, Tod, als Mensch auszuhalten, ohne darauf eine Antwort zu haben, ist unmöglich. Und es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder man hat ein transzendentes Weltbild und kann das durchleiten und abgeben im Vertrauen auf Gott. Oder man ist knallharter Materialist, Dann kommt eben die technokratische Agenda dabei raus, wo man sagt, wir müssen etwas erfinden, das uns liftet. Wir müssen gentechnisch uns optimieren. Wir müssen unser Bewusstsein hochladen in eine Cloud oder was auch immer. Wenn man Yuval Noah Harari zuhört als Vordenker des WEF, der knallharter Materialist ist und seine sich anhört, was er vorschlägt, dann ist es genau das. Also den Menschen optimieren, mit einer KI vernetzen, ein Interface herstellen, das ich in Kai beschreibe. Also ein Interface, damit unser Gehirn ständig mit der KI in Verbindung steht, damit man geliftet wird und letzten Endes steht dahinter natürlich, dass man dem Tod ein Schnäppchen schlägt. Diese technokratischen Wege führen natürlich in die Horrorgesellschaft, so wie ich sie in Kai ja auch beschrieben habe. Und insofern ist Ihre Frage natürlich entscheidend. Also wenn man das als knallharter Materialist seine Lebensängste befrieden will, dann kommt nichts Gutes bei raus.
Sie haben jetzt schon den Sprung gemacht zu Ihrem neuesten Buch, KI. Was ist KI? Können Sie das mal kurz erläutern?
Also KI oder KI ist erstmal ein Wortspiel aus dem englischen AI und dem deutschen KI. Wenn man alle drei Buchstaben zusammenschreibt, hat man KI. Und KI hat eben personalen Charakter. KI könnte ja auch ein Person sein. Und das ist ja im Buch auch. Also KI ist eine Entität in dem Buch. Man könnte auch sagen, das Böse. Und je nach Weltbild kann man KI so lesen, dass KI der Teufel ist. Oder man kann es auch so lesen, dass KI aus den Menschen besteht, die im Hintergrund wirken und im Grunde genommen die technokratische Agenda nach vorne bringen. Also ein oligarchisches Netzwerk, das im Grunde daran interessiert ist, die Menschen über gewisse Narrative zu binden. Und diese Narrative kennen Sie alle, das ist das Narrativ Klima, das Narrativ Killer-Virus. Das heißt also, es gibt ganz viele Ängste, die dieses System ausnutzt, um den Menschen Lösungen anzubieten. Und die Lösungen sind eben in dem Buch, ist es der sogenannte Golem. Das ist eine Maschine, die man sich zu Hause aufstellt, die man permanent fragen kann. Davon sind wir ja gar nicht so weit weg. Das heißt, es gibt einen ständigen Dialog mit der KI, die einen beruhigt. Man kann Sigmund Freud hochladen im Golem. Man kann aber auch Jesus hochladen. Im Buch spricht auch Jesus, der von der KI spricht, also über die KI eingeflüstert spricht. Und in dem Buch geht es um eine klassische Gralsgeschichte eigentlich. Es gibt Menschen, die entdecken, dass hinter der KI etwas Unseliges steckt und die das aufhalten wollen und die sich zusammenschließen und gegen das Böse antreten. Es ist eigentlich ein klassischer Heldenmythos eigentlich.
Also das Buch liest sich ausgesprochen spannend, kann ich bloß sagen. Und Sie werden in dem Buch vielen Dingen begegnen, die wir alle in den letzten Jahren erlebt haben. Also die ganze Corona-Geschichte wird im Buch eigentlich wiedergegeben mit anderen Namen, aber es ist sofort erkennbar, wer dahinter steht. Es gibt auch eine Partei, die sogenannte GDU, wenn ich mich recht erinnere. Und die ganze woke-grüne Agenda findet sich in dem Buch wieder. Also neben der KI gibt es aber noch die sogenannte OI, die da auftaucht in dem Buch. Was ist das?
Die OI ist eine organoide Intelligenz, heißt das. Daran wird gerade momentan massiv geforscht und die Forschung ist auch relativ weit, weil das Problem, das man mit der KI hat, ist der ungeheure Energiehunger. Das heißt, die KI, die Serverfarmen, auf denen die KI läuft und die ganzen Anfragen, die rund um die Welt an die KI gestellt werden, aber auch die Zugänge der KI. Die KI wird ja aufgefordert, überall mitzuhören. Die hört über den Fernseher mit, die liest alle digitalen Bücher, die hört jedes Gespräch über die Handys mit. Das nennt sich sogenanntes Training, KI-Training. Das heißt, Diese permanente Datensammlung wächst exponentiell und die Anfragen der Menschen wachsen exponentiell. Und deswegen werden die Serverfarmen so groß, dass Google schon darüber nachdenkt, eigene Atomkraftwerke neben die Serverfarmen zu stellen. Und man kann sich nicht vorstellen, wie groß der Energiehunger der KI tatsächlich ist. Es ist monströs. KI verbraucht so viel Strom wie ganze Länder. Und nun sind die schlauen Forscher natürlich fasziniert vom menschlichen Gehirn, weil das menschliche Gehirn mit einem fast die gleichen Rechenleistungen hat, aber mit einem kleinen Zuckerwürfel auskommt. Das heißt also, dieser Energiebedarf des menschlichen Gehirns ist ungleich, ich glaube, um die Faktor so und so viel tausend geringer, als wenn man auf Siliziumbasis denkt. Und deshalb sind die Entwickler darauf gekommen, Gehirnzellen zu züchten in Farmen und lebendige Gehirne mit einem Interface zu versehen und die als KI arbeiten zu lassen. Das nennt sich OI. Und wenn das marktreif ist, dann hat man Gehirnfarmen, sogenannte Organoide, die diese Rechenoptionen übernehmen. Und das wäre dann der letzte Schrei, dass man im Grunde genommen keine Siliziumtechnik mehr hat, sondern echtes lebendes Gewebe, das denkt. Und ich finde, dass man in diesem Bild schon die gesamte Verachtung dem Leben gegenüber erkennen kann, auf die man kommen kann, wenn man eben materialistisch denkt. Das ist ein schönes Bild. Daher habe ich die OI da noch kurz mit drin.
Es kommt auch Gott drin vor.
Ja.
Komisch. Ist ja logisch, dass der Pastor das fragen muss. Ja.
Ja? Ja, ja.
Können Sie noch was dazu sagen?
Naja, das ist natürlich zwischen den Zeilen merkt man irgendwie schon, dass ich jetzt kein Materialist bin und dass ich an Gott glaube. Ich glaube, das merkt man schon irgendwie. Und insofern ist dieser Hoffnungsgedanke, das Buch geht ja auch gut aus. Also es ist, beziehungsweise es geht nicht, es ist kein, ne, geht nicht nur gut aus, aber das Schlimmste wird verhindert, sagen wir mal so. Man könnte einen Nachfolgerroman schreiben.
Sie deuten jetzt schon ein bisschen an, das Buch geht gut aus. Ich will jetzt mal so zum Schluss von unserem Gespräch, bevor wir in die Fragerunde gehen, fragen, sehen Sie denn einen Lösungsansatz für die Probleme in unserer Gesellschaft?
Im Grunde habe ich die Frage eben schon beantwortet. Ich bin sehr kleinlaut, was ja sozusagen auch in der Freidenkergemeinde, da gibt es im Grunde genommen zwei Gruppen, kann man sagen. Die Hoffnungsvollen, die ständig davon reden, dass diese Bewusstseinsblase, in der man sich da irgendwie befindet, vermeintlich, die anderen würden sagen, in der Idiotenblase natürlich, dass die wächst. Und dass man damit rauskommt und dass das in die Breite geht und dass die gesamte Gesellschaft irgendwann aufwacht und dass wir dann in einer neuen, freieren Gesellschaft leben, wo im Grunde genommen alles gut wird und dass man die Zeichen jetzt schon sieht, dass dieses Bewusstsein wächst und größer wird. Und dann gibt es die Pessimisten, die sagen, zu denen ich eher auch gehöre, oder Gunnar Kaiser oder verschiedene andere Denker, die sagen, vermutlich ist es so, dass das eine immer feste Größe ist und war. Also die das an sich ranlassen konnten und die das integrieren konnten, war nie die Mehrheit. Also das war immer eine Minderheit. Und Gunnar Kaiser schreibt irgendwo auch in seinem Buch Der Kult, er stellt das als Frage, aber im Grunde genommen ist es auch ein Resümee von ihm gewesen. Das ist die wenigen immer nur sein werden. Und deswegen hat er auch von Refugien gesprochen, dass es Schutzräume gibt, in denen man sich zurückzieht und in denen man sich trifft. Aber dass man nicht das Gefühl haben sollte, man kann die gesamte Gesellschaft liften. Und vielleicht war das ja auch, vielleicht hat ja Jesus das auch gemeint, als er gesagt hat, dass als er vom Salz der Erde gesprochen hat.
Das lasse ich jetzt erstmal gerne als Schlusswort stehen. von unserem Gespräch. Ja, ich danke. Ich danke für den Abend, den sehr tiefschürfenden Abend. Und ich danke Herrn Unger ganz, ganz herzlich
sehr gern
für sein Kommen. Und
danke schön.